Servus und ganz herzlich willkommen zur Episode Nummer 16 von Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Natürlich auch heute wieder an meiner Seite Stefan Lustorf. Grüß dich, Stefan.
Hi, Rubi, wie geht's?
Bestens, ich hoffe dir auch.
Du, alles wunderbar.
So muss das sein, mehr kann man nicht erwarten. Wir schauen mal drauf, was uns in Episode 16 erwartet. Wir haben auch heute wieder einen Gast, der lange in der NHL gespielt hat, unter anderem auch für die Pittsburgh Penguins. Und das ist der Verein, den wir uns heute so ein bisschen näher anschauen wollen. Da stellt sich ja die Frage, Umbruch oder vielleicht der letzte Run mit Sidney Crosby auf den Stanley Cup. Auf den zweiten Ex-Verein von ihm schauen wir auch, auf die Edmonton Oilers, denn es gibt einen neuen Oiler. Edmonton hat John Klingberg unter Vertrag genommen. Wie gut passt der da rein, wollen wir uns fragen. Dann schauen wir auf die Vancouver Canucks. Was ist da eigentlich los? Zwei Top-Center stehen da vor dem Absprung. Und last but not least schauen wir natürlich in den neuen Hockey-State. Eigentlich ja der Sunshine State, das ist Florida. Die tragen allerdings zwei Outdoor-Spiele in 2026 aus. Auch darüber ist zu reden. Allen voran aber möchte ich unseren Gast recht herzlich begrüßen. Der hat einen eher untypischen Weg in die NHL genommen. Er wurde nämlich nie gedraftet, katapultierte sich dann aber als dreifacher deutscher Meister und als Olympia-Silberheld 2018 in die NHL. Dort schnürte er dann 3 Jahre lang in insgesamt 186 Spielen die Schlittschuhe für die Pittsburgh Penguins, Buffalo Sabres, Edmonton Oilers und seinen ersten Verein Chicago Blackhawks. In Edmonton kam es dann unter anderem zur Wiedervereinigung zweier Stürmer, die damals in der Schülerbundesliga, man muss es so sagen, alles in Schutt und Asche gelegt haben. Zusammen mit einem gewissen Leon Dreiseitel haben sie ja dreistellige Scorer-Punktzahlen hochgeschraubt. Leon kam damals auf 192 Punkte, unser heutiger Gast auf 206 Punkte in 30 Spielen. Also wie sowas überhaupt möglich ist, das wollen wir ihn gleich fragen. Zuvor ist aber noch zu erwähnen, dass er aktuell seine 4. Saison in der Schweiz spielt. Dort läuft er für den SC Bern auf. Wie gesagt, ganz herzlich willkommen, Dominik Cahun. Grüß dich, Dominik.
Ja, servus Leute und vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, uns freut sehr, dass du heute mit dazugekommen bist, zugeschaltet aus der Schweiz. Ich klappe gleich mal unser Audio-Poesie-Album auf, Domme. Wir haben immer 6 Fragen, eine Starting Six mit 6 Standards sozusagen. Okay. Und die erste Frage ist immer nach dem Pre-Game-Meal. Was ist denn dein Pre-Game-Meal?
Ja, das ist natürlich immer so ein Ding. Meistens ist irgendwas zwischen Reis, Kartoffeln, Nudeln mit wahrscheinlich Hähnchen oder Shrimp oder Fisch. Und ja, zurzeit ist es so, dass ich Nudeln mit Pesto esse. Aber wie gesagt, ich probiere es immer wieder ein bisschen abzuwechseln.
Ja, ein bisschen Abwechslung schadet da, glaube ich, auch nicht. Was ist denn für dich das schönste NHL-Stadion?
Ich würde einfach das in Chicago sagen.
Original Six Team, glaube ich. Was ist da anders als an anderen Standorten, jetzt abgesehen von der Tradition?
Ich glaube einfach, war bei mir persönlich, weil es meine erste Station war, war mein erster Verein dort und einfach die Stimmung ist unglaublich. Wie du gesagt hast, Tradition natürlich, aber auch, da könntest du jeden NHL-Spieler fragen, wenn die Nationalhymne gesungen wird, dann das sind Emotionen pur und deswegen bleibt es so am meisten in Erinnerung.
Wer war oder ist denn dein unangenehmster Gegenspieler?
Boah. Da gab es natürlich viele drüben, aber so der härteste war, glaube ich, Ryan Reeves,
ja. Mhm, ja, das glaube ich allerdings auch. Also zumindest der härteste kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Genau.
Das musst du später auch, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer erklären. Vorab noch die Frage, wer ist denn dein Vorbild? Also kann ein Hockeyspieler, kann ein Sportler sein, aber auch ein Nicht-Sportler. Wer ist dein Vorbild?
Ich würde tatsächlich Sidney Crosby sagen, ja.
Darüber müssen wir auch noch reden. Die Liste wird immer länger. Pittsburgh Penguins wird ja auch gleich noch Thema sein. Domme, dein emotionalster Hockey-Moment?
Ja, die Frage hatte ich schon ab und zu. Ich muss mal sagen, dass es 3 Sachen sind. Mein erstes NHL-Spiel und dann die 2 Silbermedaillen mit Deutschland. Aber ich würde sogar sagen, dass es die Silbermedaille von Olympia von 2018 ist, weil es einfach unglaublich war, der ganze Weg dort und die Mannschaft, die wir hatten, einfach diese Einigkeit zwischen uns und ja, es war unglaublich.
Und meine Lieblingsfrage zum Schluss, wenn du nicht NHL-Profi geworden wärst, was wäre dann dein Beruf gewesen?
Ja, ich eigentlich wollte ich immer früher Fußballprofi werden, aber Ich glaube, es ist besser, dass ich beim Eishockey geblieben bin. Aber wenn, dann Fußball.
Okay, was war dein Lieblingsverein?
Also in Deutschland Dortmund und ansonsten Barcelona.
Okay, hätte, glaube ich, momentan läuft es bei beiden nicht so wirklich gut, aber lass uns gerne beim Eishockey bleiben. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, 206 Punkte in 30 Spielen. Also das sind im Schnitt 6,87 Punkte pro Spiel. Domme, ganz einfache Frage oder vielleicht auch gar nicht so einfach. Wie macht man sowas?
Ganz ehrlich, es ist schwer zu beantworten, aber andererseits, wir hatten natürlich, ja, mit Abstand, würde ich jetzt sagen, die beste Mannschaft. Ich glaube, es ist immer noch so, dass die Jungadler einer der, sag ich mal, Orte sind, wo die meisten Spieler aus Deutschland holen. Jetzt natürlich mit Salzburg, mit der Akademie, hat sich ein bisschen geändert. Es gibt auch andere Vereine in Deutschland, die da einen unglaublichen Job machen in der Jugend. Aber ich weiß noch, da in meiner Zeit, wo ich in diesem Alter war, war gefühlt jeder in Mannheim. Und da waren wir eine sehr dominante Mannschaft. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir, es gab da so verschiedene Runden. Also die ersten, ich glaube, ersten 6 oder 8 Spieltage waren wie so mehr in der Region. Also da haben wir dann auch zweimal gegen Bietigheim, Freiburg, Schwenningen und so gespielt. Und ja, da gab es teilweise Ergebnisse. Ich kann mich noch erinnern, wir haben einmal gegen Freiburg, glaube ich, 24-1 gewonnen. Und ja, da hatten dann der Leon und ich, glaube ich, in einem Spiel 13 Punkte. Und so hat sich das dann gesammelt. Aber desto länger die Saison wurde, man ist dann immer weiter und weiter gekommen. Und dann am Ende hat man sich dann natürlich mit den besten Gegnern in Deutschland getroffen. Und dann war es natürlich um einiges schwerer.
Stefan, die Frage dabei auch an dich. Du verfolgst natürlich die Junioren auch, das war jetzt Schüler-Bundesliga, ich glaube, so richtig interessant wird es dann in der DNL. Aber wenn man sich die Zahlen von Dominik Kahun mal anschaut, dann verwundert es schon, dass es dann doch bis 2018 gedauert hat, bis die NHL ihn dann rübergeholt hat. Warum ist er nie gedraftet worden?
Also dazu muss ich ganz ehrlich sagen, ich weil er gerade gesagt hat, am Ende ist es schwieriger geworden. Das Schüler-Endturnier in dem Jahr war in Berlin und zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich noch in Berlin gespielt. Ich war vor Ort. Ich habe mir die Spiele von dem Schüler-Endturnier angeschaut mit seinen 5 Spielen und 31 Punkten in den Playoffs. Also so schwer war es auch am Ende nicht, Dominik. Ich war dort, ich habe das damals gesehen, habe mir Dominik Leon angeschaut, auch Marc Michaelis war in der Mannschaft, Freddy Tiffelt hat da gespielt, Joachim Rammoser war ein hervorragender Nachwuchsspieler, der auch DEL gespielt hat, also Tim Bender war Teil der Mannschaft, da war schon viel, extrem viel Talent mit dabei. Warum er nicht gedraftet worden ist, weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten in dem Sinne. Zeigt aber auch wieder, dass es viele verschiedene Wege ans Ziel gibt. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig und auch ganz interessant zu sehen für junge Nachwuchsspieler, dass der Draft natürlich schön ist und wunderbar und toll. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass du, wenn du nicht gedraftet wirst, keinen Weg in die NHL finden kannst. Und Dominik hat vor allem im internationalen Hockey dann mit Deutschland gezeigt, dass er absolutes Niveau für die NHL hat. Hat logischerweise mit München 3 Meisterschaften gewonnen, was hilft und hat so seinen Weg in die NHL gefunden und dort wirklich auch gutes Eishockey gespielt. Ich glaube, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass Qualität sich durchsetzt. Und ich sag's jedem jungen Spieler eigentlich immer wieder, wenn du gut genug bist, dann finden dich die Leute in der NHL auch, egal wo du spielst.
Und das haben sie. Domme, hast du selbst schon eine Antwort drauf gefunden, warum kein Draft und wie viel Geduld musstest du aufbringen, dass es dann nach 3 deutschen Meisterschaften und WM-Silber dann doch schlussendlich geklappt hat?
Ja, ich glaube, als allererstes möchte ich sagen, dass der Usti das absolut richtig gesagt hat, mit dem, wenn die Qualität da ist und man einfach immer weiter an sich glaubt, dass das dann irgendwann klappen wird. Und ja, so war es. Also der Grund, warum ich nicht gedraftet worden bin, meiner Meinung nach war es damals meine Größe, also wurde mir immer gesagt, ich bin damals in die OHL gegangen mit dem Ziel natürlich, mich drüben durchzusetzen und dann auch im Draft zu sein. Und ja, ich war zwar immer wieder auf so Listen, wo vorm Draft, wo es hieß, so diese Prediction, dass ich vielleicht irgendwo ganz spät gedraftet werden könnte und Dann hieß es aber immer, ich sei zu klein und zu schwach. Und deswegen glaube ich, dass das damals der Grund war. Aber eben, auch wie der Uzi gesagt hat, oft ist es so, dass der Draft ist natürlich ist ein geiler Moment und es war auch ein sehr großes Ziel von mir. Das, da möchte ich nicht lügen. Aber am Ende des Tages, wenn ich zurückblicken kann, war ich sozusagen fast froh, dass es nicht passiert ist, weil ich bin dann zurück nach Deutschland, habe logischerweise dann in München gespielt, 4 Jahre lang und dann war es so, als ich mich da durchsetzen konnte und dann auch bei Weltmeisterschaften und bei Olympia, dann wurden natürlich mehr Teams aufmerksam und man weiß ja nie, man wird von einem Team gedraftet, dann gibt es ja diese Regel, 3 bis 4 Jahre können sie dich unter Vertrag nehmen, glaube ich. Und wer weiß, wenn ich gedraftet worden wäre, und da gibt es ein gutes Beispiel, ein Kollege von mir, der Dominik Kubalik, wurde ja spät von LA gedraftet und irgendwie haben die es nie, ist nie zustande gekommen, dass sie ihn unterschrieben haben. Und dann ging es so ein bisschen hin und her, bis sie ihn losgeworden sind und dann hat er auch in Chicago unterschrieben. Also einfach, auch wenn es mit dem Draft nichts ist, weiter an sich glauben und immer weitermachen und dann wird es schon von alleine kommen.
Die 17-18 Saison war ja wirklich perfekt. Meisterschaft mit München, dann Olympia Silber, was ja bis heute, glaube ich, alle schwärmen von diesem Ereignis. Alle sind Helden. Keine Frage, wie groß war denn der Andrang damals aus der NHL? Ich kann mir vorstellen, die standen Schlange. Wie viele Teams gab es denn, die mal nachgefragt haben bei dir, ob sie dich holen können?
Also es war auch schon ein bisschen in der Vorsaison, also in der 16-17 Saison, aber da war eigentlich wie so nichts Ernstes und ich habe mir da auch wirklich, natürlich war es immer schön zu sehen, wenn ein paar Scouts da waren, aber irgendwie habe ich wirklich nicht so, um ehrlich zu sein, dran geglaubt, bis dann die 17-18 Saison kam und ja, ich sage es immer wieder, Olympia war so, glaube ich, das Turnier, wo ich mir das so erspielt habe. Da kamen dann die Scouts zu mir, vor allem haben immer wieder meine Agenten angerufen, dass eben Chicago, wo ich dann am Ende gelandet bin als erstes, haben gesagt, dass sie mich unter Vertrag nehmen wollen, aber dass sie dann noch nach Olympia mich immer wieder in München sehen wollen und auch in den Playoffs performen sehen wollen. Und so war es dann. Sie waren dann immer wieder in München, haben da auch die Playoffs verfolgt. Und dann war es so, dass ich im Playoffs-Halbfinale, ich glaube sogar, dass das Spiel 3 zu Hause war. Nach dem Spiel 3 haben wir uns dann noch beim Essen getroffen und da habe ich dann den Vertrag sozusagen vorzeitig unterschrieben.
Ein bisschen anderes Thema jetzt im Augenblick, aber ich muss es einfach fragen, weil es mich schon immer interessiert hat und ich noch nie wirklich die Möglichkeit gehabt habe, mit einem Spieler aus dem Team so intensiv darüber zu sprechen. Aber Olympiasilber, natürlich brauchen wir nicht reden, der größte Erfolg im deutschen Eishockey, alles wunderbar. Aber du bist Sportler, Dominik. Du bist ein extrem ehrgeiziger Junge, du bist getrieben. Wie lange hast du gebraucht, um die eigentliche Enttäuschung von dem Finale zu verarbeiten? Weil Fakt ist ja, wir haben geführt bis kurz vor Schluss. Und wie schwierig war das? Wie schnell war die Freude über die Silbermedaille da? Oder wie lange hast du persönlich gebraucht, was ich schon glaube, die Enttäuschung zu verarbeiten?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Muss ich ganz lustigerweise auch dazu sagen, dass es fast, wenn ich heute darüber nachdenke oder wenn ich mich da jetzt so richtig reinsteigern würde, heute fast noch ein bisschen mehr wehtut wie, sage ich mal, 20 Minuten, 30 Minuten nach dem Spiel. Also es war so, natürlich war es ein unglaublicher Schock und die ersten 10 Minuten waren unerträglich sozusagen. Also wir waren da, wie man sagt, am Boden zerstört. Und dann kam aber der Moment von der Medaillenzeremonie und als man dann diese olympische Medaille bekommen hat, dann war das auf einmal der größte Glücksmoment in meiner Karriere sozusagen. Und dann war das erstmal so ein bisschen vergessen, weil mein Ziel oder ich glaube auch der Ziel vieler Jungs, vor allem hatten wir eine Mannschaft, die haben Olympia zum ersten Mal gespielt und wir waren eigentlich alle nur so glücklich, dass wir das Ziel Olympia erreicht haben, dass wir mal Olympia spielen können und das Ganze erleben können. Und als wir dann die Medaille kriegen, das war sowas Unglaubliches. Und deswegen waren es so 10, 15 Minuten am Boden zerstört und dann war es sozusagen der schönste Augenblick. Aber eben jetzt Jahre danach ist es schon so. Man ist unglaublich stolz darauf. Aber wenn man dann so, wie ich eben gesagt habe, wenn ich mich dann so komplett daran erinnern kann, in diese Situation, wo wir vor allem noch im Powerplay sind, wir hatten ja ich glaube, 1,20 vor Schluss Powerplay bekommen. Mhm. Und
ja.
dann sind die in unsere Zone rein, haben den Torwart gezogen, dann war es 5 gegen 5 und sie ohne Torwart und dann, ja, haben wir das Tor bekommen. Deswegen, wenn man da zurückblickt, dann schmerzt es schon noch ab und zu,
ja. Ja, das finde ich interessant, weil genau die Gedanken, muss ich ehrlich zugeben, habe ich mir auch gemacht, dass ich glaube, dass die Jungs heute eigentlich, ja, also enttäuscht, das ist immer falsch, das ist nicht falsch verstehen jetzt, aber das doch, mal wenn man so zurückblickt, also ich glaube, das Spiel heute nochmal anzuschauen, das tut weh, glaube ich.
Ja, ich habe ein paar Mal mir die Highlights zufällig, als ich auf YouTube ankam, habe ich mir die angeschaut und ja, es ist schon nicht schön, ja. Vor allem, wie das Tor zustande kommt, dieser Ausgleichstreffer war sehr, sehr bitter.
Ja.
Ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich euch zuhöre, muss ich ganz ehrlich sagen, man sieht es vor dem inneren Auge einfach nochmal ablaufen. Genau die Szenen, die Dominik da nochmal beschrieben hat, ja, war absolut irre, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das war unglaublich. Ich habe damals ein altes Nationalmannschaftstrikot von mir aus dem Schrank geholt, habe es angezogen und bin vor dem Fernseher rumgehüpft. Also es war unglaublich und ich will da auch keinem, also bitte nicht, ich will da keinem was wegnehmen in dem Sinne. Ich weiß nur als Sportler, weil man wirklich so nah dran war und so viel investiert hat und meiner Meinung nach auch die Goldmedaille verdient hätte, aber gut, auch Silber ist halt, war so eine Frage, die ich einfach mal loswerden musste. Ja.
Ja. Trotzdem episch und ich glaube, so ein bisschen versüßt wurde es ja dann doch noch im selben Jahr, Dominik. Ich meine, du bist dann in der NHL durchgestartet in Chicago, was, glaube ich, von vielen Spielern als die vielleicht beste Stadt oder eine der besten Städte überhaupt in den Vereinigten Staaten genannt wird. Original Six Team, wie war für dich der Start da drüben? Wie war es in der Stadt? Wie war dein erstes NHL-Spiel? Wie war es dort anzukommen? Stefan Ustorf sagt immer, er konnte es kaum genießen, seine Zeit in der NHL. Wie war das alles für dich?
Ja, ich verstehe nicht, Stefan, was er damit meint. Natürlich jetzt zurückblickend unglaublich. Ja, es ist nicht umsonst die geilste Liga, die beste Liga der Welt. Und von jedem Eishockeyspieler mit dem Eishockey anfängt, das ist das größte Ziel. Und als ich da ankam, war, ja, das ist eine richtig gute Frage. Es hat mir teilweise die Augen geöffnet, wie gut die Jungs dort drüben sind. Ich weiß noch, als ich in dieses Rookie-Camp gegangen bin, wir hatten so ein Turnier, da habe ich die ersten 3 Spiele gemacht und nach 2 Spielen, jetzt kann ich es ja sagen, ganz ehrlich, dachte ich mir, dass ich da niemals eine NHL spielen werde. Also das waren ja nur die ganzen Rookies und ich habe mich gefühlt, als hätte ich gar keine Chance. Da waren jedes Drittel 4-5 Fights. Jeder wollte den anderen nur umbringen und ich dachte mir so, boah, also wo bin ich hier gelandet? Und dann kam der Trainer zu mir und hat gesagt, hey, bleib ruhig, das ist immer dieses Rookie-Turnier, da geht's so ab, aber dann, wenn du, sag ich mal, ins Main-Camp kommst und dann mit den Jungs bist, die ganz mal in der NHL spielen, dann wird sich das alles ein bisschen beruhigen und so war es dann auch. Als ich dann ins Main-Camp bin, dann war das eine unglaubliche Zeit, das Niveau von den Jungs. Für mich war natürlich auch speziell, in der Kabine zu sein mit Kane und Taves. Die Jungs, ich weiß noch früher, wo ich in Mannheim war, habe ich mit ihnen immer noch auf der PlayStation gespielt oder auf YouTube ihre Highlights angeschaut. Und dann weiß ich noch, dass ich in der Kabine mein Platz war neben Patrick Kane. Und da habe ich mal die ersten 2 Wochen eigentlich nichts anderes gemacht, wie denen zuzuschauen, was die so alles machen, wie sie sich verhalten. Und eigentlich war ich so ein richtiger Fan, aber andererseits wusste ich natürlich, welche Arbeit vor mir liegt und dass ich ins Team schaffe. Und ja, dann konnte ich mich durchsetzen und so wurde mein Traum dann wahr.
Jetzt, wenn wir von Faustkämpfen schon reden, sind wir natürlich beim Thema Ryan Reeves. Mhm. Du hast vorhin gesagt, das war dein unangenehmster Gegenspieler. Erzähl uns mal, wie ist es denn auf NHL-Eis auf einen wie Ryan Reeves zu treffen?
Ja, eben, ich meinte das so als härtesten. Unangenehmster kann man natürlich immer, man kann auch sagen, dass der McDavid der unangenehmste ist oder McKinn, weil man einfach gegen ihn keinen Puck sieht. Aber ich, so jetzt als härtester im physischen Sinne, würde ich schon ihn sagen, wie du sagst, dadurch, dass das Eis noch um einiges kleiner ist, ist der Körperkontakt natürlich schneller da und boah, er ist schon, wenn man ihn so im Fernsehen sieht oder in den Highlights, sieht er schon unangenehm aus, aber wenn man dann wirklich am Bulli neben ihm steht und vor allem sie zum Beispiel mit ein paar Toren hinten liegen, seine Mannschaft, dann ja, fährt er natürlich umso härtere Hits und wird manchmal auch ein bisschen noch böser, als er sonst ist. Und ja, da muss man natürlich schon seinen Kopf oben haben, dass sich so einer nicht blöd erwischt.
Wie bereitet man sich auch im Kraftraum auf sowas vor? Du hast es gerade schon gesagt, die NHL ist körperlich. Ich glaube, wenn du auch auf die Gewichtsangaben der Spieler schaust, die in die NHL kommen, dann verändert sich da was in relativ kurzer Zeit. Also so meistens so in halben Jahr, Jahr, vielleicht zwei Jahren. Da wird richtig viel Gewicht aufgebaut. Ich kann mir gut vorstellen, genau um gegen Jungs wie Ryan Reeves dann auch bestehen zu können. Wie viel musstest du da draufpacken? Wie sehr musstest du arbeiten, um in der NHL klarzukommen?
Also ich muss sagen, dass ich sehr, 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 sehr gut vorbereitet in die NHL kam. Ich wusste natürlich, dass es ganz was anderes sein wird. Ich muss schneller, stärker, stabiler allgemein werden. Und jetzt tatsächlich vom Gewicht habe ich vielleicht nur ein Kilo zugenommen. Also ich hab da ein bisschen meine Probleme mit der Gewichtszunahme. Bei mir ist eher so, dass ich mich zum Essen zwingen muss, weil sonst mein Gewicht schnell runtergeht. Aber da war es so, dass ich natürlich wusste, dass ich stärker sein muss. Als ich dann im Camp ankam, dann haben sie mir natürlich die Übungen alle gezeigt, welche wir da im Kraftraum machen. Und daran habe ich mich dann gehalten. Und ja, aber ansonsten habe ich nicht viel verändert. Wie gesagt, ich habe in der NHL auch nicht irgendwie Kilos zugenommen, weil es vielleicht bei mir so ist. Aber natürlich war es eine kleine Umstellung.
Ich glaube, der größte Unterschied, um das den Leuten zu erklären, ist jetzt nicht, Dominic Cahoon ist vom Spielertyp, ist ein extrem dynamischer, explosiver, offensiver Eishockeyspieler. Wenn man Dominic jetzt 10 Kilo Muskelmasse aufpacken, dann wird es dadurch nicht automatisch besser. Ich glaube, das ist so ein bisschen was man auch ein bisschen relativieren muss. Ich glaube, der größte Unterschied für junge Europäer, wenn sie das erste Mal nach Nordamerika gehen, und der Dominic hat es geschafft, in seiner ersten Saison die komplette Saison 82 Spiele zu machen. Aber ich glaube, das ist der größte Unterschied. Wenn du von 50 Spielen in Deutschland auf einmal auf 82 kommst, reguläre Saisonspiele mit der ganzen Reiserei, der Fliegerei, natürlich Charterflieger, 5 Sterne, Hotels, alles super. Aber Fakt ist, dass du trotzdem unglaublich viel unterwegs bist und die Vorbereitung darauf, vor allem auch die körperliche Vorbereitung darauf, da geht es eigentlich mehr darum, deine Energie über eine ganze Saison zu behalten, stärker oder sage ich jetzt mal kräftiger zu werden, um Verletzungen vorzubeugen oder so. Aber es jetzt immer nur zu sagen, oh, du musst Muskelmasse zulegen, das ist nicht immer der richtige Weg. Und ich glaube, dass vor allem bei Spielertypen wie beim Dominic dann eigentlich auch eher kontraproduktiv und es geht mehr darum, Energie für 82 Spiele zu haben und hoffentlich extrem lange Playoffs.
Ja, zumal ja auch Dominic Cahoon ein Spieler ist, den du normalerweise so in den Top 6 reinsiehst, also ein technisch guter Spieler, der schnell ist, offensive-minded, wie es so schön heißt. Aber ich glaube, so eine Rolle in der NHL auch zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig. Das sehen wir immer wieder, dass sich manchmal Spieler wie Nico Sturm, Tobias Rieder in ihren Rollen sehr viel leichter tun, weil sie eben Bottom-Six-Rollen machen, darin natürlich auch unfassbar gut glänzen, aber andere Spieler dann wieder Probleme haben. Das nächste Beispiel ist ja zum Beispiel Lukas Reichel in Chicago, der ist ja eigentlich auch eher ein Spieler für die Top 6, der viel Bottom-Six spielen muss. Also, ja, wie schwer ist es denn, frage ich an euch beide tatsächlich, in die Rolle reinzuwachsen, für die man eigentlich ja da ist? Und wie schwer ist es dann, in einer Rolle, die man eigentlich nicht hat, zu performen?
Dazu muss ich sagen, dass ich das Vertrauen sehr bekommen habe in Chicago. Also ich bin dahin, wie gesagt, ins Camp, dann in das Main Camp. Und ich glaube, was mir sehr geholfen hat, war meine Arbeitseinstellung. Die Jungs, da gibt es auch ein paar Interviews, wo dann der Captain, also der Johnny Taves, über mich geredet hat. Dass ich da sozusagen ankam, der Junge aus Deutschland, den nicht wirklich jemand kannte dort, aber sie konnten von Tag 1 sehen, wie sehr ich beiße, in jeden Tag im Training alles gebe, im Kraftraum. Und ja, dass man solche Jungs, hat er gesagt, vor allem aus Europa, die dann kommen, weiß man nie, was man von einem erwarten soll. Aber dass es bei mir einfach ziemlich schnell zu sehen war, dass ich ein Ziel vor Augen habe und jeden Tag dafür alles gebe. Und deswegen, glaube ich, habe ich da so ein kleines Vertrauen bekommen, auch von ihm selbst. Ich war dann ziemlich schnell bei ihm in der Reihe. Er hat mich wie so zu sich genommen und wollte mir eigentlich da jeden Tag helfen. Und dann habe ich die Saison auch so angefangen mit ihm als Center und mit Alex DeBrincat, der jetzt in Detroit spielt. Und Er hat mir enorm geholfen. Also er hat mir auch beim ersten NHL-Spiel, haben wir in Ottawa gespielt, und hat mir direkt gesagt, hey, ich bin ein bisschen emotional, was das Spiel angeht. Ich bin richtig verbissen. Also wenn ich dir mal was sage, dann sag mir einfach, dass ich leise sein soll. Und ja, natürlich habe ich ein bisschen gelacht und dachte mir nur, ja klar, ich werde hier dem Tays sagen, dass er die Schnauze hält. Also das mache ich natürlich nicht. Aber wie gesagt, es war so ein smarter Typ, so ein smarter Center, der, ja, muss man nicht darüber reden, was er alles gewonnen hat. Aber nach jedem Wechsel oder nach jedem zweiten, sage ich mal, kam er runter und hat Sachen gesehen, wo er dann mir und dem Alex gesagt hat, wo wir besser machen können. Und dann haben wir es im nächsten Wechsel probiert und dann war es direkt besser. Also ich muss auch dazu sagen, wenn ich einen da ein bisschen rausstechen muss, der mir da geholfen hat, dann natürlich der Jonathan Toews. Mit dem hat es unglaublich Spaß gemacht.
Ja, das ist schön zu sehen, dass sich jemand da um dich gekümmert hat, was aber natürlich auch für deine Qualität spricht, weil Fakt ist, wenn er nicht das gesehen hätte, was gut wir alle hier in Deutschland schon oft genug gesehen haben, aber der Fakt, dass du einfach ein Spieler warst, der ihm helfen kann dabei, mit seiner Mannschaft Erfolg zu haben, und deshalb hat er sich um dich gekümmert, und das macht Sinn, weil das machen gute Führungsspieler in dem Sinne. Ich sag's ganz offen, bei mir war es anders. Ich war einfach nicht gut genug für eine von diesen Top-6-Rollen. Und für die dritte und vierte Reihe zur damaligen Zeit in der NHL, Anfang, Mitte der 90er, war ich der falsche Spieler, weil das war eine andere Art Eishockey. Und Fakt ist, wenn du halt über einen bestimmten Zeitraum mehr oder weniger nicht etablieren kannst, dass du jemand bist, der weiterhilft, dann hört die alte Garde auch ganz schnell auf, sich um dich zu kümmern. Und ich glaube, das spricht in diesem Sinne absolut für Dominiks Qualität, dass er einfach ein Spielertyp ist, bei dem die Jungs in Chicago auch sehr schnell gesehen haben, halt mal, egal wo dieser Junge herkommt, egal wie alt er ist, der kann uns helfen, Spiele zu gewinnen. Also werden wir auch ihn dementsprechend behandeln. Das ist schön zu sehen, sowas.
Seid ihr eigentlich noch in Kontakt? Also ich meine, Domme mit Jonathan Toews, ich meine, ja, der ist sich so ein bisschen rausgezogen momentan aus Eishockey, hatte zuletzt auch so eine Findungsreise nach Indien unternommen. Man muss dazu sagen, er war, glaube ich, aufgrund einer Covid-Erkrankung, hatte irgend so ein Inflammation Syndrome, also so ein Entzündungssyndrom oder so bekommen, also dass es ganz, ganz schwierig ist, damit zu leben oder Eishockey zu spielen. Seid ihr noch in Kontakt? Wie geht's ihm? Und Frage an euch beide, wird es er nochmal zurückschaffen in die National Hockey League, Jonathan Toews?
Also ich muss sagen, wir hatten ganz, ganz, ganz wenig Kontakt. Die 2-3 Jahre, wo ich noch drüben war, seitdem haben wir eigentlich keinen Kontakt mehr. Und ja, ich weiß nicht, wie es ihm gerade geht. Ich hoffe natürlich, dass ihm wieder besser geht. Er glaube, hat im letzten Interview gesagt, dass er sogar schon auf dem Eis war jetzt und dass er sich fast besser fühlt als je zuvor. Also sowas freut mich natürlich zu hören. Man möchte nie sehen, dass es Spieler oder dass ein Spieler sowas durchmacht. Und ja, ich weiß es nicht, ob er nochmal spielen wird, aber eigentlich wäre es eine ganz coole Story, ihn nochmal irgendwo zu sehen, weil ich glaube, so ein Ende, wie es jetzt vielleicht wäre, hat er sich nicht verdient, und wäre schön, ihn nochmal auf dem NHL-Eis zum Abschluss zu sehen. Ja.
Gut, von meiner Seite aus stimme ich mit Dominik überein, dass ich sage, so ein Ende wünscht man niemandem. In dem Sinne, auf der anderen Seite, als Eishockey-Fan und auch jemand, dem jetzt Legacy in dem Sinne wichtig ist. Jonathan Toews hat alles erreicht in seiner Karriere, gilt als einer der größten Führungsspieler in der Vergangenheit der NHL, Stanley Cups, Goldmedaillen, alles halt eben gewonnen, was man gewinnen kann. Er ist inzwischen 36 Jahre alt, hat seit 2 Jahren kein Eishockey mehr gespielt. Als Fan bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das sehen möchte, dass er es nochmal probiert. Nicht, weil ich ihm das abspreche, aber rein aus Erfahrung her geht sowas meistens nicht gut. Ich kann mich erinnern an einen Guy Lafleur, eine absolute Legende im Eishockey, der aufgehört hat und dann irgendwann mal 2 Jahre später gesagt hat, jetzt komme ich nochmal zurück und spiele ein bisschen mit Eishockey. das sieht dann meistens nicht so gut aus und du erinnerst dich dann halt leider immer nur an die kürzeste Vergangenheit, sage ich jetzt mal. Und ich erinnere mich lieber an Jonathan Taves in Chicago zu seiner besten Zeit. Außerdem weiß ich nicht, wo es hingehen sollte mit ihm. Und ganz ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich Jonathan Taves in einem Trikot von einer anderen Mannschaft sehen will.
Das stimmt. Hat alles abgeräumt, keine Frage. Domme, lass uns noch mal in deine letzte NHL-Saison reinblicken. 2020/21 war das. Und das ist eine Frage, ich glaube, die drängt sich jedem Eishockey-Fan in Deutschland und bestimmt auch in der Schweiz auf. Du wurdest wieder vereint mit Leon Dreisaitl. Wir hatten es ganz am Anfang schon mit euren Zahlen. Ihr habt alle dreistellig gepunktet. Ich glaube, Leon hat in der Saison 97 Tore geschossen. Das ist komplett irre. Und alle haben, glaube ich, erwartet. Dominik Cahun kommt nach Edmonton. Er ist wieder zusammen mit Leon Dreisaitl. Die zerfalten jetzt diese komplette Liga. Warum hat es jetzt in der Retrospektive und jetzt auch mit 10 Jahren Abstand, warum hat es nicht mehr so geklappt wie in der Schüler-Bundesliga?
Ja, ein bisschen schwerer drüben als damals. Aber nee, natürlich. Wir haben ziemlich früh dann auch im Camp, es war ein bisschen eine andere Saison, weil es die Corona-Saison war. Also das waren, glaube ich, die Saison mit, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Spiele es waren, 50 Spielen oder 55 Spielen, sowas. Und wir haben die ersten Spiele zusammen angefangen, weiß ich noch. Und ganz am Anfang lief es sogar ganz gut. Und ja, dann wurden die Reihen bisher immer wieder durchgemischt, logischerweise. Man darf auch nicht vergessen, dass natürlich Leon oft mit McDavid zusammenspielt und sie da dann, sag ich mal, fast diese Zahlen kriegen, was Leon und ich damals in der Schüler-Bundesliga gemacht haben, machen sie jetzt fast in der NHL zusammen. Also war es für mich klar, wenn die zwei zusammenspielen und dann haben sie meistens noch jemand anderen, ich glaube Nugent Hopkins oder so bei sich gehabt und dann haben wir nicht mehr zusammengespielt. Aber nichtsdestotrotz habe ich sehr genossen, wieder die Zeit mit Leon zusammen auf dem Eis zu verbringen und es war auch eine ganz coole Story, über die wir auch öfters gelacht haben. Dass es schon unglaublich ist, so eine Zeit früher zusammen verbracht zu haben und dann jetzt zusammen auf dem NHL-Eis zu stehen in der Reihe. Also ja, war schon eine sehr, sehr coole Story.
Dann noch die Frage an Stefan Ustorf als Experten sozusagen. Dominik hat 186 NHL-Spiele gemacht insgesamt. Warum sind es aus deiner Sicht nicht mehr geworden?
Ach, ganz, ganz schwierig zu sagen. Ich glaube, die erste Frage, die ich mir stellen würde, was das angeht, ist, warum es nicht länger in Chicago war, weil er da meiner Meinung nach wirklich in seiner ersten Saison hervorragend gespielt hat, produziert hat und einfach auch sich in die Liga gearbeitet hat in seiner punktbesten Saison und danach ist er leider sehr oft getauscht worden, was nie hilft. Warum? Ehrlich gesagt, ab und zu gehört einfach auch mal ein bisschen Glück dazu, dass du in der richtigen Position bist, dass die richtige Person auf deiner Seite ist, dich unterstützt in den Entscheidungen, die getroffen werden und ab und zu hat man halt dieses Glück nicht. Ja, der Dominik hat gezeigt in seiner Zeit in der NHL, dass er absolut in dieser Liga spielen kann. Nicht nur, dass er dort spielen kann, sondern dass er dort auch gutes Eishockey spielen kann. Aber ab und zu fehlt dann auch das nötige Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und ich glaube, das hat dann im Endeffekt viel damit zu tun. Aber das kann der Dominik wahrscheinlich besser beantworten als ich. Wie gesagt, wenn du in 82 Spielen in deiner ersten Saison in der NHL 37 Punkte machst, dann zeigst du, dass du weißt, wie Eishockey gespielt wird, dass du auf dem Level mitspielen kannst, dass es dann im Endeffekt danach nicht so weitergeht. Wie gesagt, dafür kann es viele Gründe geben, aber ab und zu muss man einfach sein, dann gehört auch Glück dazu und das hat er anscheinend nicht gehabt.
Dominik, wie würdest du die Frage beantworten?
Also ich würde dazu sagen, als allererstes, das, was Usti mit Chicago gesagt hat, ist für mich auch noch bis heute wenn ich es Rätsel nennen darf, ist eigentlich eine lustige Geschichte, weil ich vor 2 Jahren einen Anruf aus Amerika bekommen habe, einen verpassten. Ich war da gerade im Training oder ich weiß gar nicht mehr, wie drin war, oder beim Spiel. Auf jeden Fall habe ich dann SMS von der Nummer bekommen und dann war das der größte Journalist für die Blackhawks und der hat mir geschrieben, ob ich mal Zeit hätte zum Telefonieren, weil es um eben Tate sein 1000. Spiel ging und dann wollten sie alle, welche mal mit ihm in der Reihe gespielt haben, 2, 3 Sätze fragen und ja, dann habe ich ihn natürlich zurückgerufen später und dann haben wir ein bisschen geredet und da hat er mir eben das Gleiche gesagt und dann dachte so, ah, schade, dass es damals ja nicht geklappt hat, dass du getradet worden bist und ja, vor allem der Grund ist ziemlich komisch und ich habe so ein bisschen gewartet und dachte mir so, hä, also ein Grund, ich hatte damals keinen Grund und jetzt, was waren es, 5 Jahre später, 5, 6 Jahre später, sagt mir ein Journalist, dass anscheinend Chicago damals dachte, dass ich vielleicht, wenn ich so weitermache, bisschen ja, nicht mehr, also ein bisschen teurer werden könnte als junger Spieler und deswegen haben sie sich für einen Trade entschieden und war schon ziemlich lustig, das dann 6 Jahre später vom Journalisten zu hören, aber dann war es anscheinend so früher, aber ja, im Nachhinein schon schade. Es war immer, wenn ich gefragt werde, war es die coolste Saison, nicht nur, weil es meine erste, sag ich mal, Rookie-Saison war, aber auch allgemein, wie du auch vorhin schon gesagt hast, wegen der Stadt und allem und ich habe mich super mit den Jungs verstanden und haben uns da sozusagen nach dieser Saison schon ein bisschen mehr ausgekannt und alles und ja, dann kamen die Trades hintereinander und dann wurde es natürlich alles ein bisschen schwieriger.
Krass, das mal so zu hören, vor allen Dingen der Grund. Ich meine, klar, Spieler werden teurer, wenn sie gut spielen, aber das ist ja auch wiederum gerechtfertigt. Ich glaube, da kann Stefan Ustorf als Sportdirektor ein Lied davon singen. Irgendwie ein komisches Argument, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, wenn er sich das Geld verdient, dann ist das doch auch absolut wert.
Ja klar, aber dann hast du natürlich in der NHL die Situation mit Salary Cap. Du hast in Chicago Spieler, die ja die halt mit Taves, Kane, Seabrook, Keith, da weißt du einfach schon als Manager, was für Sorte Geld du ausgeben musst und was auch immer dazugehört. Und das ist klar, das ist immer nicht so einfach, aber Fakt ist, wenn du getradet wirst, dann ist das, weil dich jemand haben will. Und in der Situation war es Pittsburgh, die natürlich gesagt haben, halt, entschuldige mal, aber hier können wir uns einen wirklich guten, jungen Spieler holen für unsere Situation. Und natürlich, wenn du getradet wirst, ist es immer, dann bist du auf einer Seite enttäuscht, dass du die Stadt, die Mannschaft verlassen musst. Dann hast du auch immer erstmal so ein bisschen das Gefühl, da möchte man mich nicht mehr. Aber auf der anderen Seite heißt das auch, dass da eine andere Partei ist, die dich unbedingt haben will. Und ich glaube, das ist dann in dem Sinne für junge Spieler oder für Spieler allgemein eine gute Art und Weise, sich das anzuschauen. Aber ja, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet, muss man ganz klar sagen, dass die Chicago Blackhawks damals einen Fehler gemacht haben. Fertig aus.
Dann setzen wir einen Punkt hinter das Thema Chicago Blackhawks und schaut doch direkt weiter in die Steel City. Das ist nämlich heute die Franchise, die wir uns ein bisschen genauer anschauen wollen, die Pittsburgh Penguins. Und die große Frage, die sich da stellt, Umbruch oder der letzte Run auf den Stanley Cup, was wird es denn jetzt? Es ist das Ex-Team von Dominic Cahun und ein Team mit viel Tradition und Erfolgen. Stanley Cup Champion 2009, 16, 17, insgesamt 5-mal gab er auch davor schon eine erfolgreiche Phase, 91 und 92 mit dem Cup. Aber zuletzt 2-mal in Folge die Stanley Cup Playoffs verpasst. Und hinzu kommt, sie haben den zweitältesten Kader der Liga mit 29,5 Jahren im Schnitt. Und vor allem der Kern, ja, kommt langsam in ein Alter, wo man sich schon fragen muss, wann kommt der Umbruch? Jevgeny Malkin, 38 Jahre, Chris Letang, 37, Kapitän Sidney Crosby, 37. Und dann geht's weiter, Erik Karlsson, 34, Brian Rust, 32, Ricard Raquel, 31 und so weiter. Es gibt eigentlich keine jungen Leistungsträger, auch kaum Talente in der Pipeline. Am ehesten noch vielleicht Verteidiger Owen Pickering. Aber danach wird's auch schon dünn. Deswegen die große Frage, haben die Pens noch das Zeug für den Playoff-Run oder muss auch, obwohl Sidney Crosby seinen Vertrag jetzt nochmal um 2 Jahre verlängert hat, jetzt möglichst schnell ein Umbruch her? Wie seht ihr das?
Ja, ist natürlich eine gute Frage. Ich will es natürlich, ein paar Jungs kenne ich da noch und vor allem, wie ich vorhin am Anfang gesagt habe, mein Vorbild, Sidney Crosby, würde ich sehr, 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 sehr wünschen, dass er nochmal die Chance bekommt, um den Cup zu spielen. Aber andererseits, du hast es gerade richtig gut angesprochen, wird es schwierig zu sein, um so einen richtigen Run noch zu machen, weil du einfach, wenn du so einen Run machen willst, brauchst du einfach ja, noch gewisse Spiele dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit der Mannschaft unbedingt zum großen Cup reichen wird, aber man weiß natürlich nie. Andererseits brauchst du auch noch ein paar Trades und das ist eben das. Pittsburgh hat jetzt, sag ich mal, nicht viel. Ich kenne mich jetzt nicht in ihren Picks aus, für die, was sie an jungen Spielern haben, Talente oder wie ihre Picks da aussahen oder aussehen werden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie so viel zum Traden haben, dass sie noch gute Spieler dazu holen können, um dann erfolgreicher zu sein. Aber klar, ich würde es mir wünschen, dass er nochmal gewinnt, weil es einfach, ja, wie gesagt, nicht nur, weil es mein Vorbild ist, aber ich glaube, er ist ein Vorbild für viele Spieler und vor allem für die Jungs, wo dort sein können. Als jüngerer Spieler war es unglaublich, ihm jeden Tag zuzusehen, was er für ein Vollprofi ist, wie er sich verhält, wie er den Jüngeren hilft, nicht nur den Jüngeren, sondern auch den Älteren. Er ist für jeden da, kümmert sich jeden Tag, dass es den anderen, sag ich mal, 23 Jungs in der Kabine gut geht. Und deswegen würde ich es ihm sehr wünschen, aber wird natürlich nicht so einfach sein.
Ja, von meiner Seite aus, also ich so gut das wäre für die NHL und für die Fans und alles, Sidney Crosby in den Playoffs zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich keinen Weg dorthin. Die Mannschaft ist einfach nicht gut genug. Die hat zu wenig Qualität, zu wenig Tiefe. Ist zu alt, hat Probleme auf der Torhüterposition und ist einfach für mich ja keine Playoff-Mannschaft mehr in dem Sinne in der NHL. Und auch was, wenn man sich die Tabelle anschaut, sind sie im Augenblick, sie sind unter 500, sie haben 6 Punkte Rückstand auf den letzten Playoff-Platz zum jetzigen Zeitpunkt oder 5 Punkte. Und haben aber, was man dazu sagen muss, sie sind Achter. Also sie müssten eigentlich über 5 Mannschaften drüber springen, um eine Chance zu haben. Sie haben ein Torverhältnis von minus 36, was das drittschlechteste in der ganzen NHL ist. Und das reicht einfach nicht von der Qualität her. Von daher wird da nichts passieren. Auf der anderen Seite muss man sagen, sind sie in einer sehr, als Organisation, als Manager meiner Meinung nach in einer extrem schwierigen Situation. Sie waren über Jahre hinweg gut, sie waren über Jahre hinweg dominant in den Playoffs. Das heißt, dass sie nie hoch draften konnten. Das heißt, sie haben keine wirkliche Pipeline von jungen Spielern, die nach oben kommt. Sie haben in der Vergangenheit immer eine Mannschaft gehabt, die um Titel mitgespielt hat. Das heißt, dass du eigentlich grundsätzlich deine Draftpicks hergibst, um am Ende der Saison noch jemand dazu zu holen in einem Trade, der dir helfen kann, um zu gewinnen. Und sie sind an einem Punkt angelangt jetzt, an dem man eigentlich sagen müsste, es ist soweit zu sagen, kompletter Rebuild. Aber auf der anderen Seite machst du das nicht, wenn du Spieler wie Sidney Crosby und Malkin und Letang in deiner Mannschaft hast. Du kannst es nicht, es geht nicht, es funktioniert nicht. Du entschuldigt meine Aussprache, aber du hast als Manager hier komplett die Arschkarte gezogen, weil du eigentlich Zeit totschlägst, bis Sidney Crosby nicht mehr weitermacht und dann kannst du komplett von vorne anfangen. Und das ist meiner Meinung nach ein Fakt. Dass es auf der anderen Seite, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, auch anders funktionieren kann, sieht man im Augenblick an den Washington Capitals. Die Washington Capitals, ihr großer Rivale, waren auch eine Zeit lang wirklich nicht mehr gut, haben keine wirkliche Chance mehr gehabt und es ging eigentlich nur noch darum, wie schnell kriege ich Alex Ovechkin zum Torrekord hin, um dann endlich neu aufbauen zu können. Und sie haben über die letzten 2 Sommer hinweg Wege gefunden, wieder relevant zu werden. Ich weiß nicht, sie haben aber auch immer ein hervorragendes Farmteam in Hershey, das ganz oben mitspielt mit qualitativ hochwertigen Spielern. Das hat Pittsburgh nicht. Also ich sehe keinen anderen Weg, als dann neu anzufangen, wenn Crosby, Malkin, Letang ihre Karriere beenden, weil traden willst du diese Spieler auch nicht. Sidney Crosby gehört zu den Pittsburgh Penguins. Ich will auf gar keinen Fall, dass er für eine andere NHL-Mannschaft spielt. Das will kein Mensch sehen. Ich weiß, Ray Bourque, wunderschön, gewinnt den Stanley Cup mit Colorado, Riesengeschichte. Aber Ray Bourque ist ein Boston Bruin und nichts anderes für mich. Und das ist irgend sowas, das will ich nicht sehen als Fan. Ich spreche jetzt nur als Fan und glaube einfach, dass Pittsburgh zwei, drei wirklich schwierige Jahre vor sich hat.
Dominik, du nennst Sid Crosby ja dein Vorbild. Du hast mit ihm zusammengespielt, jeden Tag, möchte ich fast sagen, miteinander verbracht, egal jetzt auf Roadtrips oder auf Training-Eis. Was ist dieser Sid Crosby für ein Typ? Wie ist er neben dem Eis? Was macht ihn zu diesem geborenen Anführer, wie er ja von allen, mit denen du redest, genannt wird? Was für ein Typ ist Sidney Crosby?
Also, weiß nicht, wo ich anfangen soll. Menschlich unglaublich. Ich glaube, an dem Beispiel, wo ich erzählt habe, dass er sich wirklich um jeden einzelnen Spieler da in der Kabine kümmern möchte. Ich weiß noch, dass irgendwann in der Saison meine Eltern kamen. Sie sind rübergeflogen, um mich zu besuchen, ein paar Spiele zu schauen. Und ich habe das eigentlich nur dem Menschen da in Pittsburgh gesagt, der sich um die Flüge kümmerte, dass meine Eltern da und da kommen würden, wollen würden kommen. Und ja, ob er da die Tickets besorgen könnte. Und dann war das alles so. Und dann waren meine Eltern da und bin morgens ganz mal zum Frühstück in die Kabine gekommen und dann kam der Crosby zu mir und sagt so, hey, und wie ist es mit deinen Eltern? Habt ihr eine schöne Zeit? Braucht ihr was? Und da dachte ich mir nur, wow, also so erstens, woher weiß er das alles? Und ja, krass, dass er so nachfragt. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel zu sehen, wie er so tickt. Er möchte, dass sich jeder wohlfühlt, dass es jedem gut geht. Und über das ganze andere als Spieler, ich glaube, da muss man nicht viel sagen. Er ist ein ganz klarer Gewinnertyp. Für ihn gibt es wirklich nichts anderes, als Erfolg zu haben mit der Mannschaft. Nicht umsonst hat er alles Mögliche gewonnen. Riesen Ding von ihm auch, wo natürlich jeder weiß, ist auch sein Gehalt, wo sogar Spieler wie McDavid oder McKinn sagen, dass eigentlich Crosby der bestverdienste Spieler sein müsste, wenn nicht sogar heute noch. Und ja, er hat sich immer an seine Nummern da gehalten mit der 87, also 8,7 Millionen. Und der Grund war immer, dass Pittsburgh noch genügend Capspace für andere Spieler hat, dass noch andere Qualität mit reinkommen kann, um erfolgreich zu sein. Und ja, drei Cups, Olympia, WM, alles. Und ja, das spricht einfach für ihn. Und ich konnte sehr viel von ihm lernen, konnte mir viel abschauen, wie er jeden Tag nicht nur auf dem Eis, sondern auch im Gym aktiv ist und ja, einfach ein Vorbild und ich denke, so sollte jeder sein.
Dann lass uns last but not least, weil Dominik Cahun muss noch weiter, spielt ja wie gesagt beim SC Bern in der Schweiz, da muss trainiert werden, da gibt es Termine, wird uns deswegen ein bisschen vorher verlassen. Abschließend an dich jetzt noch gefragt, Domme, an alle deine Ex-Vereine. Wie geht's aus? Also, um es kurz zu unterteilen, wo landen die Edmonton Oilers? Gehen sie für den Cup? Und wie siehst du die Chancen für die Penguins, Sabres und Blackhawks?
Ja, dann fange ich mal mit Chicago an. Ja, logischerweise sind die sehr, sehr weit unten. Ich weiß gar nicht mal, ob sie Letzter oder Vorletzter sind. Aber da wird's ja, nichts mit den Playoffs, bin ich mir ziemlich sicher. Und Buffalo, ja, um ehrlich zu sein, weiß ich gerade gar nicht, ob sie irgendwie in der Nähe von den Playoffs sind. Ich schaue mir ganz ehrlicherweise die Tabelle nicht so oft an. Also weiß ich es nicht. Ich weiß, dass es natürlich ein großes Ziel ist, seit einigen Jahren wieder in die Playoffs zu kommen. Und wäre natürlich auch mal cool, Buffalo drin zu sehen. Aber wird, glaube ich, auch sehr schwer. Pittsburgh hatten wir eben, so wie Usti gesagt hat, sieht ja nicht so gut aus und weiß ganz ehrlich nicht, ja, wie sie sich so schnell verbessern sollen, eben weil es nicht so viele Möglichkeiten gibt zu traden und ihre Superstars werden sie, glaube ich, auch nicht traden. Und ja, Edmonton, auch wieder nicht der beste Start, den sie hatten, aber haben sich natürlich jetzt in der letzten Zeit wieder unglaublich gefangen und ich könnte mir vorstellen, dass sie wieder weit gehen werden. Ich weiß nicht, ob sie noch viel verändern werden. Aber natürlich würde ich den Jungs auch gönnen, dass sie wieder einen weiten Weg schaffen Richtung Stanley Cup. Aber man hat zum Beispiel bei Florida gesehen, vor 2 Jahren Finale verloren und dann jetzt gewonnen. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja jetzt so in Edmonton.
Dann vielen lieben Dank für deine Einschätzungen und deinen Besuch hier bei uns im Schlagschuss-Podcast. Dominik Kahun, ich glaube, das nächste Mal reden wir dann ein bisschen ausführlicher über den SC Bern und auch über deine Zeit in der Schweiz. Mhm. Aber wenn du so tief in die NHL-Materie mal einsteigen kannst, ich glaube, da sind alle Hörer derselben Meinung, dann hören wir da sehr, sehr gerne, sehr, sehr lang zu. Dominik Kahun, vielen lieben Dank.
Ja, danke euch, dass ich dabei sein durfte und viel Spaß noch.
Danke dir, Dominik, hat mich gefreut.
Danke, mach's gut, ciao, ciao.
Servus, bis zum nächsten Mal. Stefan, er hat es gerade schon gesagt, wen holen die Edmonton Oilers noch? Wen sie jetzt geholt haben am Freitag? Das ist John Klingberg. Der hat einen Einjahresvertrag unterschrieben bei den Oilers. Das ist ein 32-jähriger Schwede, schießt rechts, hat für 1,75 Millionen US-Dollar unterschrieben. Und jetzt die große Frage, Chance oder Risiko für Edmonton? Denn er hat letztes Jahr für die Toronto Maple Leafs nur 14 Spiele gemacht, 5 Assists in dieser Zeit und ist seitdem sehr, sehr lange wegen der Hüft-OP ausgefallen. Also auf dem Papier bringt er natürlich die Produktivität mit, die die Oilers dringend brauchen. Sie brauchen ja auch weiterhin gute Abwehrspieler und so weiter. Aber wird das funktionieren mit John Klingberg und den Edmonton Oilers? Was glaubst du?
Schwer zu sagen, weil es angefangen damit, dass er von einer Verletzung zurückkommt oder von einer OP zurückkommt, von der nicht so viele Spieler zurückkommen zum jetzigen Zeitpunkt. Also der einzige, der mir im Augenblick einfällt, ist oder zwei, sind Patrick Kane und Jesse Puljujärvi, die dieselbe OP gehabt haben und sich davon wieder erholt haben und spielen. Davor gibt es andere Beispiele wie Ryan Kessler oder Ed Jovanovski, die diese OP gehabt haben, die nie wieder wirklich auf die Beine gekommen sind. Auf der anderen Seite ist es für mich eine Chance für Edmonton, weil sie eigentlich in dem Sinne keinen Druck haben. Sie haben ihre 1A-Option im Powerplay als rechter offensiver Verteidiger. Ist Evan Bouchard, der ist gesetzt. Da gibt's da braucht man jetzt in dem Sinne keinen wirklich. Und John Klingberg wäre halt eine hervorragende Option fürs zweite Powerplay, sage ich jetzt mal. Das ja, aber bei den Edmonton Oilers, wenn man sich die Spiele anschaut, sowieso gerade mal 20 Sekunden pro Powerplay überhaupt bekommt. Also ich sehe da kein großes Risiko in dieser Verpflichtung. John Klingberg hat in seiner Vergangenheit gezeigt, dass er ein hervorragender Eishockeyspieler ist, der auch als Verteidiger offensiv produzieren kann, der auch Erfahrung hat. Und ich glaube, wie soll ich sagen, er kann in dieser Situation nur weiterhelfen. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Dann glaube ich, haben jetzt die Edmonton Oilers, sie haben nichts hergegeben in dem Sinne für diesen Spieler. Sie haben niemanden getradet, sie haben niemanden aus ihrem aktuellen Kader verloren, um John Klingberg hinzuzufügen. Und von daher sehe ich da kein großes Risiko in dieser Verpflichtung.
Derek Ryan haben sie dafür über den Waiver erstmal runtergeschickt. Risiko stimmt schon, sehe ich jetzt auch kein großes, verdient auch nicht allzu viel Geld. Aber glaubst du, dass Edmonton nochmal nachlegen wird auf der Verteidigerposition, was ja eigentlich seit Jahren die Achillesferse ist? Also halten sie weiter Ausschau?
Mit Sicherheit sogar. Ich glaube, da wird noch einiges passieren bei sehr vielen Mannschaften in der NHL. Ich glaube auch, die Edmonton Oilers werden versuchen, sich zu verstärken zum Ende hin. Ich glaube, ein weiterer Stürmer für die Top 6 wäre vielleicht nicht verkehrt, weil der ein oder andere, mit dem man vielleicht am Anfang der Saison gerechnet hat, jetzt diese Rolle noch nicht so erfüllt hat, wie man sich das vorstellt. Ich denke jetzt da hauptsächlich an einen Jeff Skinner, der enttäuscht ist, immer der spielt in der NHL, da will ich jetzt nicht unbedingt von Enttäuschung reden, aber Jeff Skinner und Victor Arvidsson sind gekommen, um Top-6-Rollen bei den Edmonton Oilers einzunehmen. Das haben sie beide nicht getan oder tun es im Augenblick nicht. Dafür ist aber Podkolzin gekommen, Entschuldigung, aus Vancouver, der jetzt zurzeit in einer Reihe mit Leon Dreiseitel spielt, zahlmäßig jetzt nicht unbedingt hervorsticht, aber trotzdem doch einiges an Chemie zu haben scheint mit Leon Dreiseitel und seine Rolle wird immer größer. Also aber trotzdem glaube ich, dass da noch was passiert und auch auf der Verteidigerposition werden sie mit Sicherheit noch einen Spieler dazu holen. Ob das dann die großen Entscheidungsunterschiede ausmacht, ist schwer zu sagen. Wie gesagt, sie sind am Cap oben angekommen. Die Situation Spieler ist verletzt, ist zweimal schon operiert worden dieses Jahr.
Evander Kane, oder?
Ja, Evander Kane ist auch noch da, genau. Da wird sich zeigen, ob er vor Ende der Saison zurückkommt, was ehrlich gesagt dann einiges an finanziellen Problemen für die Edmonton Oilers darstellen könnte. Weil wenn er zurückkommt von der verletzten Liste, gehen seine 4 oder 5 Millionen, die er jährlich verdient, sofort wieder zurück aufs Cap, dann wären sie drüber. Also da muss schon noch einiges passieren, bevor die Saison vorbei ist. Aber wie gesagt, die Mannschaft spielt hervorragendes Eishockey, gehört mit zu dem Besten, was die Liga zu bieten hat. Und wenn du Connor McDavid und Leon Draisaitl in einer Mannschaft hast, dann kannst du sowieso immer gewinnen. Das wird sich auch so schnell nicht ändern.
Lass uns gerne mal überhaupt auf den Verteidigermarkt schauen. Also jetzt nicht nur für alle Oilers-Fans, weil ich glaube, viele Teams suchen ja noch nach einer Verstärkung für die blaue Linie. Und wenn man so die Medien verfolgt in den letzten Tagen und Wochen, dann tauchen immer wieder dieselben Namen auf, wie zum Beispiel ein Rasmus Ristolainen in Philadelphia, Mike Matheson und David Savard von den Montreal Canadiens, Cody Ceci, Mario Ferraro, San Jose, Marcus Patterson, Pittsburgh, Bill Borgen, Rangers. Sogar Eric Carlson habe ich zuletzt gelesen, Pittsburgh, und Seth Jones, Chicago. Wer ist da für dich so die interessanteste, die wertvollste Personalie? Wen kannst du dir wo gut vorstellen?
Oh, das ist schwierig zu beantworten, weil es wirklich immer darauf ankommt, was du suchst. Ja? Also ich glaube, ein Spieler wie Seth Jones ist ein Verteidiger, rechtschießender, großer, physischer Verteidiger mit offensivem Potenzial in einem hervorragenden Alter. Der mit Sicherheit der einen oder anderen Mannschaft extrem helfen könnte, hat aber natürlich auch noch einen langfristigen Vertrag mit $9 Millionen im Jahr, was es unglaublich schwierig macht. Ich meine, ich glaube, du wirst mehr die Spieler sehen, die im letzten Jahr ihres Vertrags sind, die getauscht werden, getradet werden, um den Top-Mannschaften zu helfen. Ich glaube, das sind Spieler wie Matheson, vielleicht auch aus New York gibt es im Augenblick Andre Miller, der auf den Listen auftaucht. Rasmus Ristolainen ist ein Spieler mit viel Erfahrung, der, glaube ich, zum Beispiel als rechtschießender Verteidiger meiner Meinung nach den Edmonton Oilers helfen könnte oder einer Mannschaft, die in dem Sinne. Aber es wird sich zeigen. Es ist ein bisschen eine interessante Phase zurzeit, weil du auch noch die Februarpause bekommst aufgrund des Four Nation Cups. Und ich glaube, dass wir entweder in der Woche davor, aber mit Sicherheit in der Woche danach einiges an Aktivität in der Liga sehen werden, weil die Mannschaften sich dann etabliert haben, wir eine sehr gute Idee haben werden, wer in den Playoffs spielt und wer nicht, und dann wird sich einiges tun auf dem Markt.
Ein Name, der jetzt auch in den letzten Tagen erst aufgeploppt ist, und ich war sehr verwundert, dass er überhaupt offensichtlich verfügbar sein könnte, das ist Simon Nemets. Von den New Jersey Devils. Ich meine, er ist ein Second Overall Pick 2022, damals hinter seinem Landsmann Juraj Slafkovský gezogen worden. Und der ist sehr, sehr unzufrieden in Newark, New Jersey, weil er einfach nicht spielt. Also sie haben tatsächlich 6 Verteidiger gefunden, die noch besser sind als Simon Nemets. Ich als Sharks-Fan bin natürlich sofort hellhörig geworden, weil ich mir denke, das wäre doch eigentlich der Verteidiger, den du willst für den Rebuild. Wie siehst du seine Lage bei den Devils und wo würde er gut hinpassen?
Ja, Simon Nemec würde meiner Meinung nach überall gut hinpassen, weil er ein 28-jähriger rechtschießender Verteidiger ist, den eigentlich jeder haben will. Seine Situation in New Jersey ist für ihn natürlich extrem unbefriedigend, weil er nicht in seiner Entwicklung, sage ich jetzt mal, die Chance bekommt, die er selber für sich gerne hätte. Wir hatten eine ähnliche Situation früher in dieser Saison mit David Jiříček, der von Columbus nach Minnesota gegangen ist. Fakt ist, ein Simon Nemec-Trade wird ein Eishockey-Trade, sage ich jetzt mal. Das ist kein Spieler, den du jetzt einfach hergibst für Draftpicks oder sonst irgendwas, weil Fakt ist, die Sekunde, wenn du die New Jersey Devils bist und du ziehst einen Spieler Nummer 2 im Draft, dann ist das ein Spieler, von dem du dir hoffst oder bei dem du glaubst, dass er die nächsten 15 Jahre ein absoluter wichtiger Bestandteil deiner Organisation ist. Jetzt nach 3 Jahren einen Spieler wie Simon Nemec abzugeben, ist für jeden Einzelnen, der zum damaligen Zeitpunkt bei seinem Trade oder bei seinem Draft involviert war, ein bisschen eine, ja, wie soll man sagen, ein bisschen das da gibt man zu, dass man falsch gehandelt hat, dass man dass man entweder beim Draft den falschen Spieler gezogen hat oder dass man in den letzten 2,5, 3 Jahren keinen Weg gefunden hat, ihn zu dem zu machen, was man eigentlich gesehen hat. Und von daher sind solche Trades immer sehr schwierig, weil es gibt genügend Leute in der Organisation der New Jersey Devils, die sich sträuben werden gegen diesen Trade. Der Head Scout, der damals dafür gesorgt hat, dass er gezogen worden ist, der wird mit Sicherheit nicht sagen, ja gut, gebt den Spieler rück ab. Also da gibt es einiges an Gegenwind in solchen Situationen, auch innerhalb der Organisation. Und es ist auch ein Spielertyp, wenn du so hoch gedraftet worden bist, den geben jetzt die New Jersey Devils nicht an irgendjemanden ab, nur um zuzuschauen, wie er dann die nächsten 10 Jahre zu einem Star in der Liga wird, sondern da muss dann schon wirklich was zurückkommen von der anderen Mannschaft, oder es muss sich eine Situation entwickeln, die einfach nicht mehr tragbar ist für die Organisation. Und das sind immer wirklich relativ schwierige Situationen, da Lösungen zu finden für das Problem.
Ich bin gespannt. Und damit sind wir schon perfekt im nächsten Thema drin. Bei den Vancouver Canucks gibt es derzeit richtig Theater. Zwei Star-Center könnten die Canucks verlassen. Und es handelt sich dabei um JT Miller und Elias Pettersson, also die Top-2-Center, um es ganz einfach zusammenzufassen. Zwei Spieler, die ja, glaube ich, auch untereinander schon Knatsch hatten. Das hat Miller zwar abgestritten, aber irgendwoher müssen die Gerüchte ja kommen. Auch zwei verschiedene Charaktere. Miller ja eher so ein extrovertierter Typ, Pettersson eher introvertiert. Miller Face-Off-Experte, 2-Wege-Verteidiger, Pettersson pfeilschneller Spielmacher. Also sie können unterschiedlicher irgendwie kaum sein. Und trotzdem stehen sie beide momentan, ja, ich will nicht sagen auf der Abschlussliste, aber man überlegt, ob man sie tradet. Bei Pettersson ist es noch relativ einfach. Der hat vor kurzem erklärt, dass er bleiben will in Vancouver. Miller dagegen, der war aus dem Kader schon rausgenommen wegen eines Trades zu den New York Rangers. Der hat sich dann in letzter Sekunde noch zerschlagen. Dadurch ist er wieder reinrotiert, hat gespielt und wurde natürlich darauf angesprochen. Und Miller hat gesagt, ich plane heute und morgen ein Canuck zu sein. Was passiert, passiert eben. Und ich konzentriere mich einfach auf das nächste Spiel. Stefan, was ist da los in Vancouver? Wer geht am Ende? Miller, Pettersson oder beide?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das extrem schwierig ist. Ich sag mal, von außen da jetzt das zu beurteilen, da muss man vorsichtig sein, weil da du immer wieder, es geht hier auch um Menschen, darf man auch nicht vergessen. Aber Fakt ist, es stimmt ja ganz offensichtlich was nicht. Und Elias Pettersson und JT Miller können sich auch von mir aus beide vor eine Kamera stellen und können beide sagen, ja, hier ist alles in Ordnung und hier gibt's keine Probleme. Aber dafür habe ich jetzt wirklich zu lange Eishockey gespielt und war in zu vielen Kabinen unterwegs, um zu wissen, dass das gelogen ist. Es stimmt was nicht. Die zwei kommen nicht miteinander klar. Es ist eine Situation entstanden über die Jahre, die jetzt mehr oder weniger kurz vorm Explodieren ist und auch dazu geführt hat, dass ja, wenn man über Vancouver spricht, man spricht ja über nichts anderes mehr als diese Situation. Das war eine Mannschaft, die letztes Jahr Erfolg gehabt hat, auf einem hervorragenden Weg war, neuer Coach Rick Tocchet gekommen, neue Verträge für Pettersson. Man hat gedacht, okay, die Vancouver Canucks haben ja vor der Saison zum Mitfavoritenkreis gehört. Und jetzt seit Wochen gibt es nur noch ein Thema in Vancouver und das ist die Fehde zwischen Pettersson und Miller. Und es muss was dran sein. Also das alles andere ist, glaube ich, Quatsch jetzt zu sagen, nee, das ist Presse, macht da was Größeres draus, als es wirklich ist. Das glaube ich nicht. Dafür wird zu viel darüber gesprochen. Und du hörst es auch bei den Kommentaren von anderen Spielern wie Quinn Hughes oder Jake DeBrusk oder auch Brock Besser in Interviews, die von dieser Situation genervt sind, die Schnauze voll haben von dieser Situation. Und deshalb bin ich der Meinung, muss etwas passieren. Du musst einen Weg finden, dieses Problem zu lösen. Und im Augenblick sieht es halt wirklich so aus, als kann es nur gelöst werden, indem du einen dieser beiden Spieler abgibst. Von Organisationsseite aus muss ich jetzt hier auch ganz offen und ehrlich sein, gibt es für mich eigentlich nur eine Alternative und das ist der Trade von JT Miller. JT Miller ist 31 Jahre alt, ist ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler, brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, kein Thema. Aber Elias Pettersson ist 26. Allein der Unterschied von diesen 5 Jahren ist für mich der, dass ich sage, okay, ich werde mich auf den jüngeren Spieler konzentrieren, werde versuchen, meine Mannschaft um ihn herum aufzubauen und werde deshalb versuchen, einen Spieler wie JT Miller zu trainen, der zum Augenblick auch wahrscheinlich der einfachere Trade ist, weil er vom Spielertyp her einer ist, der wie gemacht scheint für die Playoffs. Und Elias Pettersson hat zum jetzigen Zeitpunkt eben noch nicht wirklich gezeigt, dass er in den Playoff den nächsten Schritt gehen kann. Er ist noch jung, also das kann noch kommen. Und damit, da werden die Vancouver Canucks auch mit Sicherheit drauf bauen. Aber JT Miller ist, glaube ich, im Augenblick der Spieler, der einfacher zu traden ist. Deshalb gehe ich davon aus, dass er in den nächsten paar Tagen oder Wochen die Vancouver Canucks verlässt. Von außen gesehen jetzt für mich die einzige Lösung, um dieses, sag ich jetzt mal, Schiff wieder auf den richtigen Weg zu bringen, weil irgendwas funktioniert nicht. Fertig.
Ja, theoretisch haben wir beide noch langen Vertrag. JT Miller bis 2030 für 8 Millionen im Schnitt. Und Elias Pettersson hat jetzt gerade einen neuen Vertrag unterschrieben bis 2032 und wird ab dann 11,6 Millionen verdienen. Also das wäre natürlich ein sehr, sehr teures Missverständnis auch, dass du dir erstmal leisten musst. Und wir wollen auch nicht vergessen, vor 2 Jahren haben die Vancouver Canucks ja schon Bo Horvat hergegeben. Der war damals, meine ich, ihr Kapitän, war auch ihr Nummer 1 oder Nummer 2 Center. Was sagt das denn überhaupt für die Franchise jetzt derzeit aus, dass du in 2 Jahren wahrscheinlich 2 von 3 Elite-Centern einfach hergibst und insbesondere auch in der Mischung mit dem sportlichen Erfolg. Letztes Jahr waren sie Erster in der Pacific Division, jetzt gerade sind sie Fünfter und das wohlgemerkt hinter einer Mannschaft wie den Calgary Flames, die ich dieses Jahr ganz weit unten hatte und stehen nicht auf einem Wildcard-Platz. Also es ist eigentlich eine explosive Mischung.
Ja, absolutes Unding eigentlich und wie gesagt, das ist für mich das Zeugnis dafür oder der Beweis dafür, dass das ist keine an den Haaren herbeigezogene Geschichte von irgendeinem Reporter, der sich da was ausgedacht hat, sondern hier stimmt was nicht. Das ist, diese zwei Spieler sind an einem Punkt angekommen, an dem sie einfach nicht mehr zusammenarbeiten können. Sowas sollte es nie geben. Du würdest hoffen, dass sich jeder Profi genügend unterordnen kann für den Erfolg der Mannschaft, um zu sagen, ja gut, ich muss nicht jeden Spieler mögen und es ist auch völlig illusorisch, davon auszugehen, dass 25 Spieler in einer Mannschaft alle super miteinander befreundet sind. Das ist Quatsch, das gibt's nicht sowas. Aber man muss sich gegenseitig respektieren und man muss gegenseitig willig sein, für den anderen zu arbeiten und das scheint bei diesen zwei einfach nicht gegeben zu sein. JT Miller, wenn man sich seine letzten paar Jahre anschaut, 80 Spiele, 99 Punkte, 81 Spiele, 82 Punkte und dann letztes Jahr 81 Spiele und 103 Punkte. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für 8 Millionen Dollar ein absolutes Schnäppchen und deshalb wird es da auch genügend Mannschaften geben, die ihn gerne haben möchten. Fakt ist aber, dass JT Miller natürlich auch eine No-Trade-Clause in seinem Vertrag hat und sich ganz genau aussuchen kann, wo er hin will. Und er macht mir den Eindruck eines sehr stolzen Menschen, eines Typen-Alpha-Tier, sage ich jetzt mal, der natürlich auch jetzt in dieser Situation nicht als der Böse abgestempelt werden will. Und von daher ist es schwierig, aber ich glaube nochmal, das ist die einzige Lösung für die Vancouver Canucks, ist diese zwei Spieler voneinander zu trennen, um den hoffentlich wieder auf den richtigen Kurs zu kommen. Sie haben andere hervorragende Spieler mit Quinn Hughes, Brock Besser, Jake DeBrusk, da ist einiges an Talent da und mit Pettersson oder JT Miller hast du dann einen hervorragenden Centerman, beide zusammen scheint dann geht anscheinend nicht und deshalb muss da was passieren.
Die Interessenten stehen Schlange. Also dem Vernehmen nach sind es neben den Rangers auch die New Jersey Devils, Carolina Hurricanes, Boston Bruins, Dallas Stars und Minnesota Wild, die wohl Angebote schon hinterlegt haben. Die große Frage ist ja, warum ist dieser Rangers-Deal geplatzt? Erste Frage an dich, Stefan. Weißt du irgendwas, warum der geplatzt ist? Und Frage Nummer 2, was bekommst du für einen JT Miller in Return? Ich meine, die Rangers spielen momentan eine katastrophale Saison. Wen würdest du dir rauspicken als Trade-Kandidaten für den JT Miller?
Ich glaube, das ist das größte Problem in der Situation, ist halt der Fakt, dass ein Spieler, wenn du nochmal bedenkst, was JT Miller in den letzten 3-4 Jahren in dieser Liga gemacht hat, ist, dass du natürlich die Vancouver Canucks einiges zurückhaben wollen. Und wenn wir jetzt die New York Rangers nehmen, reden wir da über ihr Top-Talent, Schneider als Verteidiger oder eben Spieler wie Jason Lafreniere oder sowas. Und das ist nochmal, JT Miller ist 31 Jahre alt, ist ein Spieler, der natürlich schon, sage ich jetzt mal, der am Ende ist falsch, aber der halt schon ein bisschen älter ist, sage ich jetzt mal, der ein sehr harte Art Eishockey spielt, die natürlich auch ein bisschen auf den Körper geht und da jetzt das Richtige zu finden, was du abgibst, ist nicht so einfach. Die Vancouver Canucks werden ganz genaue Vorstellungen haben, was sie dafür haben möchten, und im Falle der New York Rangers war ihnen das im Augenblick einfach noch ein bisschen zu viel. Solche Situationen ändern sich ganz, ganz schnell, wenn es auch bei New York so weitergeht mit, sag ich jetzt mal, Misserfolg, wenn die weiterhin verlieren oder weiter aus den Playoff-Plätzen rausrutschen, dann wird auch da sehr schnell der Druck zu hoch werden und dann passiert auch irgendwann etwas. Frage ist, wo sieht sich JT Miller? Wo will er hin? Welchem Trade würde er zustimmen? Weil er mit Sicherheit natürlich auch an einem Punkt ist, dass er sagt, ja gut, wenn ich jetzt hier Vancouver verlassen muss oder soll, was mir ja eigentlich nicht gefällt, sonst hätte ich keinen langfristigen Vertrag hier unterschrieben, dann will ich auch wohin, wo ich eine Chance habe, was zu gewinnen. Und das macht es natürlich schwierig.
Und wie du sagst, wird nicht nur an JT Miller hängen, sondern natürlich auch an den Rangers, die ja auch erstmal für sich definieren müssen, bin ich ein Seller oder bin ich ein Buyer, kurz vor der Trade-Deadline. Und da wird es halt einfach davon abhängen, wie die sportlich die nächsten Tage einfach laufen werden. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, wenn sie gar nichts mehr gewinnen, dann macht es vielleicht auch gar keinen Sinn mehr, auf so einen Spieler zu gehen. Wir schauen auf jeden Fall gespannt hin. Unser letztes Thema für heute, Stefan, sind die Outdoor-Games, die NHL jetzt bekannt gegeben hat für die kommende Saison 2025-26. Und ich glaube, einige haben da nicht schlecht geschaut. Das Winter Classic am 2. Januar wird in Florida stattfinden. Die Florida Panthers gegen die New York Rangers im Lone Depot Park. Und die Stadium Series am 1. Februar auch im Sunshine State. Tampa Bay Lightning gegen Boston Bruins im Raymond James Stadium. Also zwei Outdoor-Spiele im Sunshine State. Und ich werde den Gedanken nicht los, dass aus dem Sunshine State so langsam der Hockey State geworden ist. Ich meine, Wayne Gretzky will jetzt da irgendeinen Eispalast hinbauen, einen Trainingskomplex. Und wenn du dir einfach mal die 2020er Jahre anschaust, 3 von 5 Stanley Cup Champions bis hierhin kamen aus Florida. Lightning 2020-21 plus die Panthers 2024. Ist für dich das Sunshine State jetzt ein Hockey State geworden?
Oh, absolut. Absolut. Und nicht nur deshalb, nicht nur aufgrund des Erfolges der NHL-Mannschaften, aber du siehst es, und das ist eine Situation, mit der ich mich sehr oft beschäftige, du siehst es vor allem auch im amerikanischen Nachwuchs-Eishockey, dass immer mehr sehr, sehr gute Nachwuchsmannschaften und immer mehr sehr gute junge Eishockeyspieler aus Florida kommen inzwischen, aus Kalifornien, aus Arizona, aus von Orten, die du eigentlich überhaupt nicht mit Eishockey verbindest. Die Mannschaften in Florida, Tampa Bay und Miami haben einen riesen Vorteil, dass du in Florida keine Steuern bezahlen musst an den Staat, so wie das in anderen Plätzen der Fall ist, dass du dir dann auch noch Geld sparen kannst. Du fährst in kurzer Hose zum Training das ganze Jahr über hin. Wer sich die hinter den Kulissen diese Sendungen der NHL anschaut und sieht, dass die Florida Panthers alle mit ihren Custom-Made Golfcarts zum Training fahren, der weiß, warum das so zu einem Ziel geworden ist für Top-NHL-Spieler, weil an erster Stelle steht immer der sportliche Erfolg. Eishockeyspieler wollen gewinnen. Zweites ist Geld. Sie wollen das Maximum verdienen, das sie können. Und dann bist du natürlich an einem Punkt, klar, gewinnen können mehrere Mannschaften, nicht alle, aber schon einige. Geld ist aufgrund der finanziellen Situation in der NHL, Salary Cap, auch kein wirkliches Problem. Wenn du gut genug bist, verdienst du dein Geld. Und dann ist natürlich die Frage, ja, wo möchte ich denn gerne leben? Ohne nochmal jetzt hier einem auf die Füße zu treten, aber wenn ich meine Wahl hätte, für dasselbe Geld in Winnipeg oder in Miami zu leben, bin ich jemand, der sich wahrscheinlich für Miami entscheiden würde. Klar gibt es auch andere Fälle, aber ich glaube, sie haben da schon einen großen Vorteil. Die NHL möchte das natürlich jetzt ausnutzen mit ihren Outdoor-Spielen. Das ist auch immer, finde ich, eine interessante und schöne Sache. Ich fand, es gab schon Outdoor-Games in L.A., es gab sie in Lake Tahoe unter freiem Himmel und jetzt eben auch in Florida. Und wie gesagt, es dient alles zum Verkauf des Spiels. Es dient dem Ganzen Interesse zu wecken bei Leuten, die vielleicht jetzt nicht unbedingt was mit Eishockey am Hut haben. Und von daher macht es absolut Sinn, jetzt in Florida unter freiem Himmel zu spielen.
Die Frage nach der Sinnhaftigkeit möchte ich da auch gleich nochmal aufgreifen. Ich als alter Erdkunde-LKler habe mir natürlich gleich mal die Wetterdiagramme und Jahresdurchschnittswerte für Januar und Februar reingezogen. Also es ist so, in Fort Lauderdale hast du im Januar zwischen 15 und 24 Grad Celsius, also Tiefstemperatur 15 Grad, und in Tampa zwischen 12 und 24 Grad. Erscheint mir jetzt für ein Hockeyspiel sehr, sehr warm. Also jeder, der schon mal eine Eishockey-Ausrüstung anhatte, der weiß, was es bedeutet, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt oder bei Minusgraden zu spielen. Da kriegst du nämlich gar nichts davon mit. Aber wie schwer wird es denn sein, bei, ja, sagen wir jetzt einfach mal 12 bis 24 Grad NHL-Eishockey zu spielen?
Schwer. Das wird schwer. Also jetzt stell dir vor, an dem Tag hat es 20 Grad, 22 Grad. Da dann ein Eishockeyspiel zu spielen, wird mit Sicherheit nicht einfach. Eine der beiden Orte ist in der Halle mit einem Dach, was auf und zu gemacht werden kann. Also da kann man vielleicht die Klimasituation ein bisschen besser regulieren. Aber ja, es ist, ich will es jetzt nicht Risiko nennen in dem Sinne, aber es ist eine interessante Situation, die diese Spieler auch unter den Umständen noch nie mitgemacht haben. Und man wird sehen, was passiert, wenn man ein NHL-Spiel, bei dem es natürlich um sehr viel geht, bei 20 Grad macht. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, das ist immer wieder was Neues. Es wird interessant werden. Es wird interessant werden, wie die Eisqualität ist, was die Spieler, wie es mit der Sonne funktioniert. Also du wirst einige Dinge sehen bei diesen Spielen, die du vorher vielleicht so noch nie gesehen hast. Und von daher ist es eine interessante Sache.
Ich glaube, auf jeden Fall werden alle Beteiligten in ihrem eigenen Saft schön gebraten werden, so steht schon mal fest. Ja. Aber Hockey unter Palmen erinnert mich sofort an dieses Alternativlogo der Florida Panthers, wo diese Palme den Hockeyschläger kreuzt. Hat tatsächlich was. Also ich werde mir überlegen, ob ich mir das vielleicht vor Ort anschaue. Für dich, wenn du nochmal zurückgehst als Spieler, wäre das was für dich gewesen, Hockey und Palmen in einem?
Allgemein, ein Freiluftspiel wäre mit Sicherheit mal was Interessantes gewesen. Das habe ich nie durchgemacht, gab es in meiner Zeit nicht. Also das fehlt mir, sage ich jetzt mal, in meiner Sammlung von Dingen, die ich erleben durfte. Das wäre mit Sicherheit interessant gewesen. Ich glaube, jeder Spieler, der die Chance hat, sowas zu tun und dann auch was ein bisschen Außergewöhnliches ist, wie diese Situation jetzt, der freut sich da drauf. Und das sind Events, die du einfach mitmachen möchtest und die auch so ein bisschen Abwechslung in eine lange Saison bringen, was auch nicht verkehrt ist.
So ist es. Perfektes Schlusswort von dir, Stefan. Wow, ein wenig überzogen heute, aber sehr, sehr gerne. Wir sind heute echt tief eingetaucht in so viele NHL-Themen. Auch sehr interessant, was Dominik Karun erzählt hat. Ganz liebe Grüße auch nochmal an der Stelle und natürlich an dich auch nochmal. Vielen lieben Dank, Stefan. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns in der nächsten Ausgabe.
Alles klar, ich freue mich drauf.
Ebenso. Servus, macht's gut.
Ciao.